Es gibt Geschichten in der Bibel, die kennen heutzutage alle Leute. Mindestens den Titel, gerade auch diese Geschichte, die ich heute Morgen als Grundlage der Predigt nehmen möchte, jedenfalls von der Überschrift her, wird sie auch von Nichtchristen zitiert und ist bekannt wie ein bunter Hund. Jetzt überlegt ihr, was das sein könnte. Und ich glaube, dass wir uns diese Geschichte heute Morgen, die auch uns als Christen deswegen natürlich sehr bekannt ist, wieder einmal vornehmen sollten. Das ist die Geschichte von David und Goliath. Ist schon sprichwörtlich, ja, David und Goliath hören wir immer und immer mal wieder. Diese Geschichte, ihr Lieben, spielt vor circa 3000 Jahren in Israel. Und wir steigen heute Morgen in 1. Samuel 17, ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Wir steigen da ein, dieses Kapitel berichtet uns diese Geschichte von David und Goliath in 58 Versen. Und es wäre zu lange, wenn wir 58 Verse jetzt am Stück von vorne lesen würden. Und wir beginnen mal, nehmen Teile raus und schauen uns mal die ersten Verse an, ab Vers 1 im 1. Samuel 17 und tauchen da mal gemeinsam wieder ein in diese wunderbare Geschichte und wollen drei Dinge heute Morgen hauptsächlich herausarbeiten, die für unser Leben Bedeutung haben. Die Philister zogen ihre Streitmacht bei Socho zusammen, das zum Gebiet von Juda gehörte. Ihr Lager schlugen sie bei Ephstamin auf, das zwischen Socho und Aseka liegt. Und Saul, der israelische König, hatte die wehrfähigen Männer Israels um sich versammelt, um das Lager im Terebintental aufzustellen. Als sie zum Kampf antraten, stellten sie sich den Philistern gegenüber am Abhang auf. Und am gegenüberliegenden Hang standen die Philister und dazwischen lag das Tal. Habt ihr das Bild vor euren Augen? Da sind die zwei Hügel vor Jerusalem in Israel und dazwischen ist das Tal. Und am Abhang der einen Seite stellte Israel seine Armee auf und auf der anderen Seite stellten die Philister ihre Giganten auf. Und da trat im Vers 4 ein Vorkämpfer aus den Reihen der Philister heraus. Er hieß Goliath und er stammte aus Gath. Im Gazastreifen, auch heute noch als Stadt vorhanden. Dieser Kerl war fast 3 Meter groß. Sein Helm und sein Schuppenpanzer waren aus Bronze. Und letzterer wog mehr als 50 Kilo. Aus Bronze waren auch seine Beinschienen und sein Langschwert, das er über die Schulter gehängt hatte. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Baum. Und seine Spitze wog fast 7 Kilogramm und war aus Eisen. So trat er hin und rief zu den Reihen der Israeliten hinüber. Warum kommt ihr her und stellt euch in Schlachtreihen auf? Ich stehe für die Philister und ihr seid die Diener Sauls. Bestimmt einen von euch, dass er zu mir herunterkommt, wenn ihr imstande ist, mit mir zu kämpfen und mich zu töten, dann werden wir eure Sklaven. Wenn ich ihn aber besiege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. Ja, ich mache die Reihen Israels heute lächerlich, rief er. Schickt mir einen Mann, dann wollen wir miteinander kämpfen. Und als Saul und die Männer Israels den Philister so reden hörten, verloren sie den Mut und bekamen große Angst. Ich finde, ich bin überzeugt, das ist nicht nur eine wunderschöne Geschichte, die unsere Kinder im Kindergottesdienst lernen, denn diese Geschichte ist heute für uns immer noch brandaktuell. Denn es gibt, und da bin ich auch schon beim ersten Punkt, es gibt heute immer noch viele, viele Riesen unter uns. Riesen in unserem eigenen persönlichen Leben. Das sind Herausforderungen, die oftmals schneller da sind, als uns lieb sind. Du bekommst eine E-Mail, das geht heute ganz schnell. Du bekommst eine Social-Media-Nachricht, die dein Leben auf den Kopf stellt. Du hörst von deinem Freund aus der Verwandtschaft, du hörst von sonst woher, du hörst das aus nah und fern. Und wenn Menschen das lesen, du kommst dir oft so klein und so schwach vor. Wenn wir unsere heutige aktuelle Situation schauen, diese Pandemie, über die wir jetzt schon über ein Jahr weltweit haben, macht uns so zu schaffen. Tut sich auf wie ein Riese. Versetzt Leute in Angst. Wahrscheinlich geht es dir wie mir so, wenn ich durch die Stadt fahre oder gehe, dann sehe ich Situationen. Gestern kam mir ein Auto entgegen mit einem älteren Ehepaar. Manchmal kannst du ja noch so in die Scheiben gucken. Hinten war leer, ein älteres Ehepaar. Die sahen aus wie ein Ehepaar. Beide maskiert im Auto. Angst. Menschen haben Angst. Ein Riese. Menschen gehen nicht mehr aus ihrem Haus raus. Aber es gibt ja auch ganz andere Herausforderungen, auch in dieser Zeit. Menschen bangen um ihren Verlust des Arbeitsplatzes. Was ist, wenn es mich trifft? Andere haben ihre Herausforderungen, erleben Informationen von, kommst du vom Arzt und bekommst deine Diagnose? Ich habe es schon angeführt, wir wollen es auch anonym halten. Wir haben jemanden in der Gemeinde, in dessen nahe Verwandtschaft, ein junger Mensch, kriegt eine Diagnose, die ist fürchterlich, gerade jetzt in diesen Tagen. Als Alpha-Kurs beten wir zusammen. Fürchterlich. Ein Riese steht da. Oder der Tod eines liebenden Menschen. Ich weiß nicht, ob wir Menschen unter uns haben oder am Livestream, die durch Corona Menschen verloren haben. Oder du fühlst dich im Stich gelassen von Situationen, von Menschen, bist enttäuscht, betrogen. Oder es sind Gewohnheiten, die sich immer wieder einstellen. Immer wieder mal ein Filmchen, immer wieder mal ein Bierchen zu viel. Und der Ausraster ist wieder da. Und du merkst, diese Riesen kommen immer und immer wieder mal in mein Leben und stellen mir ein Bein und ich falle wieder. Oder es gibt Dinge, die dich überfordern mit deinen Kindern, Angst vor der Zukunft. Es soll ja solche geben, die in naher Zukunft, der nächsten 8 Jahre oder 10 Jahre in Rente gehen. Wie wirst du das verbringen? Immer wieder spreche ich mit Leuten, die sagen, boah, das macht mir zu schaffen. Wie wird das da werden? Und alles, was diese Riesen machen, egal was du in deinem Leben bewegst, wir erkennen Riesen daran, sie beschäftigen uns. Sie nehmen unser Denken gefangen. Sie rauben uns die Freiheit, die wir in Jesus haben und haben sollten und haben können. Sie drücken uns Schweißperlen aufs Gesicht. Und hier haben wir genau diese Situation. Ich gebe wieder nochmal zu bedenken, erinnere ich dich daran, das Volk Israel war ja schon in ihrem verheißenen Land. Oder sagst du, ja wie jetzt? Du lädst mich ein, dass ich mein Leben Jesus gebe. Und ich dachte, wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe, dann bin ich im verheißenen Land und dann geht es mir gut und dann wird es immer besser. Jetzt erzählst du mir was, ich habe Riesen in diesem Land. Sie waren im verheißenen Land. Und die Botschaft der gesamten Bibel heißt, ja. Und gerade weil Jesus jetzt dein Herr geworden ist, hast du einen Feind bekommen, der dir die Freiheit in Christus rauben will. Gerade jetzt hast du einen Feind, der dich fernhalten will, dass du dein Leben jetzt zur Ehre Gottes lebst. Dass aus deinem Mund Lob kommt. Und deswegen sind auch die Riesen da in unserem Leben. Und der zweite Punkt, den ich hier sehe in dieser großen Geschichte, ist, dass die Riesen uns tatsächlich lähmen können. Wir lesen hier von diesem Goliath, der in unserer Übersetzung gleich, kriegst du gleich die Maße mit, ja, der war an die 3 Meter groß. Heute würden wir sagen, das war eine Kampfmaschine. Der hatte einen Speer so dick wie ein Baum. Im Vers 16 heißt es dann, dieser Philister kam jeden Morgen und jeden Abend und verhöhnte und verspottete das Volk Gottes und ihren Gott. Jeden Morgen und jeden Abend. 40 Tage lang. Das sind fast 6 Wochen am Stück. Ihr Schwächlinge, ihr Dummköpfe, ihr Eier, ihr mit eurem Minigott. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass euer Gottesdienstbesuch etwas in eurem Leben bewirkt. Du glaubst doch nicht ernsthaft, du Penner, dass das Wort Gottes dir helfen würde. Jeden Morgen, jeden Abend. Warum kommt er am Morgen? Warum kommen die Riesen am Morgen in unser Leben? Ja, wenn der Gedanke schon frühmorgens in unser Leben landen kann, dann beschäftigt das uns den ganzen Tag. Und wir verhalten uns immer entsprechend unserer Gedanken. Jesus sagt nicht umsonst, so wie ein Mensch denkt, so ist er. So wie wir denken, so benehmen wir uns, so verhalten wir uns. Wir hatten kürzlich hier ein Online-Seminar vor 2 Wochen, 1 Woche über Seelsorge vom Dr. Heinrich Rust. Und er brachte wieder ganz neu diesen Begriff Chaosmächte rein. Die Dunkelheit hat nur eins im Sinn, Chaos in unserem Leben zu verbreiten, auf der Welt zu verbreiten. Die Riesen wollen Chaos in deinem Leben sehen. Es sind Chaosmächte, die Jesus am Kreuz besiegt hat. Und hier bemerken wir, das waren alles auf der rechten Seite in Israel ausgebildete Soldaten. Das waren nicht Ungebildete, die hatten Ahnung vom Militär. Und was diskutierten hier diese Soldaten? Die gesamte israelitische Armee war lahmgelegt durch die Worte dieses Riesen. Im Vers 24 heißt es, als die Männer Israels den Mann sahen, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück. Eine ausgebildete Armee. Das ist, was Riesen können. Sie können unser Leben lahmlegen. Habt ihr gesehen, Vers 25, habt ihr gesehen, wie er heraufkommt, riefen sie einander zu. Und wie er Israel verhöhnt. Wer ihn tötet, wird vom König sogar belohnt. Das war ja mal eine Sache. Der König sagt, ich rufe eine Belohnung aus und versuchte die Motivation zu erhöhen. Was war denn die Belohnung? Nun, er bekommt seine Tochter zur Frau und seine ganze Familie wird für den Rest seines Lebens steuerfrei in Israel leben können. Hey, ich wäre dabei. Den Rest meines Lebens steuerfrei leben ist doch mein Angebot. Und keiner der Armee hat dieses Angebot angenommen. Der Riese lähmt. Er lähmt ein ganzes Volk. Er lähmt eine ganze Gruppe von Menschen. Egal welche Riesen wir haben, wenn sie uns lähmen, kannst du sie diagnostizieren als Riesen. Und meine Frage ist an mich und an dich ist, hast du aufgehört zu glauben, dass in deinem Leben sich etwas ändern könnte? Hast du dich hingestellt und dich diesem Riesen ergeben? Und da gibt es keine Tür, da gibt es keine Hilfe, da ist keine Möglichkeit. Und der Riese jeden Morgen. Und warum kommt er am Abend? Damit du seine Gedanken mit ins Bett nimmst, seine Gedanken nachts träumst, es zu Albträumen wird, dass du dich Tag und Nacht damit beschäftigst. Es ist hoffnungslos, es ist auswegslos. Gott will dir heute Morgen sagen, Gott möchte dir heute Morgen sagen, auch deine Riesen müssen fallen. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, zu David. David war irgendwie anders. Und ich gebe zu bedenken, dass David hier zu diesem Zeitpunkt zwischen 13 und 15 Jahre alt war. Und er wurde zu seinen Brüdern geschickt, weil sein Vater sich Sorgen machte und ihnen ein bisschen Essen geben wollte, ein paar Zusatzgummibärchen. Und David brachte da so ein bisschen Hanuta-Waffeln und so ein bisschen Erdnüsse für alle und so. Er brachte da so ein bisschen Leben rein. Und er kommt zu seinen Brüdern und was tut dieser Kerl? Er staunt. Just in time. Frühmorgens taucht David auf und just in time kommt der Goliath auf der anderen Seite wieder raus und fängt sein morgendliches Ritual an. Und dann lesen wir im 1. Samuel Kapitel 17 Vers 26 den Satz, den David formuliert und sagt, ich bin erstaunt. Was macht dieser unbeschnittene Philister hier? Der darf doch nicht das Kriegsheer des lebendigen Gottes verhöhnen. Mit anderen Worten, David ist erstaunt und sagt, Moment mal, das können wir doch nicht so stehen lassen. Diese Gedanken, diese Herausforderung, diese Perspektive des Lebens, die können wir doch nicht so stehen lassen, das dürfen wir doch nicht dulden. Er hatte eine andere Perspektive, sehen wir das hier? Und sogar vor dem König kam er dann im Vers 32, 33. Er sagt, wir müssen uns doch da nicht fürchten, König. Was für eine andere Perspektive war in diesem Mann? Und die Frage ist, wo hat er sie herbekommen? Denn wir kennen ja den Ausgang, ja? Wir lesen mal hier 32. Er sagt dem König, niemand soll den Mut wegen dieses Philisters sinken lassen, sagte David zu Saul. Dein Diener wird hingehen und mit ihm kämpfen. Aber Saul erwiderte, das kannst du nicht. Ja, das ist der Satz, das kannst du nicht. Du bist ein junger Mann, der ist von Jugend an im Kampf. Und er, Goliath, ist von Jugend an im Kampf erprobt. Was war so anders bei David? Wenn wir hier genauer hinschauen, haben wir die Botschaft für unser Leben. Denn David sah nicht den Riesen, sondern er sah den Großen hinter dem Riesen. Er sah einen großen Gott hinter diesem Riesen. Er wusste, wie groß sein Gott ist. Und David spricht heute Morgen zu uns, es gibt einen, der stärker und größer ist als deine Riesen. Der wirklich heute Morgen hier in unserem Leben im 2021 da ist. David spricht zu uns. Du musst nicht stärker sein als Goliath. Du musst es nicht, sondern den erkennen, der es ist. Was für einen Mut sehen wir in dieser Story bei diesem Mann, der uns heute Morgen in der Predigt auch sagt, gib nicht auf. Denn es gibt einen, der größer ist und stärker ist als alle die Götzen, die in unseren Generationen vorhanden sind. Weißt du, was passiert jetzt in meinem Leben, in manchem von uns, so viele von uns, wenn wir jetzt an diesen Punkt gekommen sind und solche Geschichten lesen und dann hören, dann reagieren wir und sagen, ja, wenn ich doch auch nur sein könnte wie David. Wenn ich doch auch nur diesen Glauben hätte. Pastor, danke für die Predigt. Du erinnerst mich wieder an das, was bei allen anderen geht, aber womit ich mich so schwer tue. Ich bin nun mal kein David. Mir fehlt nun mal das Zeug dazu. Ich habe es ja so oft versucht. Und genau das ist unser Problem. Wir haben es so oft versucht. Wir haben versucht, dagegen anzukämpfen. Lass mich dir heute Morgen wieder und wieder verkündigen, du musst nicht deinen Riesen vertreiben. Das klingt vielleicht erstmal kompliziert, aber es ist wirklich so, wir müssen das wirklich erkennen, es fängt nicht bei dir an. Denn du wirst oder bist nicht zu David in deiner Geschichte. Und du wirst, bist auch nicht David in seiner Geschichte. Du bist du heute Morgen hier in deinem Leben. Und David war David in seinem Leben. Und wir müssen eines immer wieder verstehen. Ich frage euch mal, in welchem der beiden Testamente der Bibel steht diese Geschichte? Altes Testament, ja? Und gerade beim Lesen des Alten Testamentes, gilt natürlich für das Neue auch, aber da ist es eigentlich logisch und klarer, aber beim Alten Testament müssen wir uns immer wieder daran erinnern, beim Lesen des Alten Testamentes halten wir Ausschau nach dem einen. Wir suchen beim Lesen des Alten Testamentes in den Geschichten, wo ist diese eine Person? Wo ist sie zu finden? Und wir kennen den Namen dieser einen Person. Das ist Jesus. Jesus, wo ist Jesus in dieser Geschichte? Und schon im 1. Mose Kapitel 3, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, finden wir Jesus. Beim Sündenfall taucht er auf. Als Gott der Schlange sagt, es wird Feindschaft sein zwischen dir und dem Feind, dem Diabolo, dem Chaosmächten, dem Zerstörer und Gott. Und Jesus wird dir in die Ferse stechen. Jesus wird dich einmal besiegen. Jesus war bei der Schöpfung dabei. Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Sie sprachen, sie waren da. Jesus, der heute Auferstandene, war damals schon da. So, Jesus muss in dieser Geschichte gewesen sein. Und fragen wir uns mal, wo ist Jesus in dieser Geschichte? Ist er in Saul? Nein, er ist offensichtlich nicht in Saul, weil sonst, der Saul war gelähmt voller Angst. Er war auch nicht in den Israeliten zu finden, in seinem Volk, in seinem auserwählten Volk konnte Jesus nicht handeln und argumentieren, das Volk war gelähmt, das gläubige, auserwählte Volk war gelähmt. Jesus war nicht dort. Jesus war aber auch nicht in Goliath, oder? Weil sonst hätte er sich selbst verspottet. Wo war Jesus? Jesus muss in David gewesen sein, der im richtigen Moment, just in time, zur Verhöhnung Israels kam und es hörte. Und David war innerlich ergriffen und sagt, das können wir nicht stehen lassen. Das widerspricht der Wahrheit des Evangeliums. Ich lege mal aus. Das widerspricht dem Lebensstil Gottes, der Denke Gottes. Das können wir so nicht stehen lassen. Das müssen wir erkennen. Das Entscheidende, woran man alle Riesen erkennen kann, ist, sie alle durch die Bank entehren Gott. Sie entehren Gott, sie geben Gott nicht die Ehre. Wenn Dinge in deinem Leben hochkommen, Gefühle oder Gedanken, ist die Frage, geben sie Gott jetzt die Ehre oder nicht? Die Schlange stellte im Paradies Gott in Frage. Ist Gott überhaupt so mächtig? Sie gab ihm keine Ehre. Kann er dir überhaupt helfen, der Gedanke? Gibt der Gott Ehre? Wird Gott dich lieben und durchtragen, der du so schwach bist? Gibt Gott Ehre? Ob wir ihm vertrauen können? Gott ist zu klein, dass er uns helfen kann. Wo ist Jesus heute drin in unserer Zeit? Wo ist Jesus in dir und in mir zu finden? In unseren Gedanken und Gefühlen, in der Familie, in der Ehe. Wie denke ich über meine Frau, meinen Partner, meine Kinder? Ehrt das, was ich denke, Jesus? Oder lähmt es mich? In der Pandemie-Thematik heute. Regierungen ziehen Entscheidungsverantwortungen an sich. Die MeToo-Debatte unserer Tage, ja, gegen Rassismus. Wo ist Jesus in unserem Denken heute drin? Kann er durch uns agieren? Ist er das, dass manche Christen, alle Politiker für Verschwörungstheoretiker halten und denken, sie wollen uns beherrschen? Ist dieses Denken nicht eine Verspottung der Wahrheit der Bibel, dass Gott doch König ist über alle Regierenden? Seht ihr, wo ich hin will? Sagt die Bibel nicht, dass alle Politiker Werkzeuge sind in Gottes Hand? So, Gedanken dürfen wir anhand des biblischen Rasters checken, ehren sie Gott? Nein, in dieser Weise ehren sie nicht Gott. Er sieht doch in das Herz eines jeden, nicht wir, oder? Und wir sind so schnell beim Richten und Verurteilen und können es gar nicht, weil wir gar nicht ins Herz des Menschen sehen. Ist Jesus da drin, frage ich, dass Christen sich mit Hass gegen jemanden anderen erfüllen lassen, nur weil er anderer Meinung ist? Die Gewalt nimmt derart zu in dieser Welt, auch in Kirchen und Gemeinden. Und die Frage ist, ist Jesus da drin? Kann er da agieren mit diesen Gedanken? Verehren diese Gedanken Gott? Nein. Ist Jesus da drin, dass Menschen sich zurückziehen und isolieren und sich nur noch ihre Infos reintun, die sie mögen? Und sagt Jesus nicht, ich bin mitten unter euch, euch, Gemeinschaft? Gemeinschaft, auch mit Social Distance? Geh nicht in Isolierung, kling dich nicht aus. Suche Menschen, die dich reflektieren. Bewerte deine Gedanken und Gefühle anhand der Frage, verehren sie Gott? Oder sind sie Riesen in meinem Leben, die mich in Chaos und Zerstörung führen möchten? Ich polarisiere, na klar. Gemeinde ist das, was Jesus baut. Und da ist es, Spannungen auszuhalten, natürlich ganz normal. Andere stehen lassen. Hey, was hat man davon, wenn man eine Tonne Salz bei sich zu Hause hat, aber man hat keine Suppe, in die das Salz gehört? Was haben wir davon, wenn wir sagen, auch auf meinem kleinen Klochen, da ist die Gegenwart Gottes so herrlich da, da bin ich so zurückgezogen und ich bin so voller Salz und Licht. Aber das Salz gehört in die Suppe. Das Salz gehört in die Gesellschaft. Das Salz gehört in Beziehungen. Das Salz gehört dahin, wo es seine Wirkung entfalten kann. Was hat man davon, wenn man so erfüllt ist, aber nicht mehr zum Arbeitsplatz geht, weil man da grollige und bittere Leute hat oder selber grollig und bitter ist? Liebe muss durchdringen. Johannes sagt das in einem seiner Briefe. Ja, du kannst nicht sagen, ich liebe meinen Bruder nicht, aber ich liebe Gott, das haut nicht hin. Liebe bewegt zum Gebet für Politiker. Aber wenn wir sie hassen, können wir unser Gebet abschminken. So, merkt ihr etwas, wie dicht das dran ist, die Position des Herzens Davids und des auserwählten Volkes Israels hier? Gott ist zu klein, dass er dir helfen kann. Nein, ist er nicht. Dagegen müssen wir aufstehen. Jesus betont das explizit, das Thema Sorgen. Er macht euch keine Sorgen. Wir müssen dagegen aufstehen und diese Gedanken diagnostizieren. David ist hingegangen, hat seinen Stock zur Seite gelegt, hat die Steinschleuder genommen. Einen einzigen Stein hat er in die Schleuder getan. Und dieser eine Stein bohrte sich direkt in die Stirn des Goliaths. Jesus ist der Stein, der für uns zum Eckstein geworden ist. Jesus ist unser Fundament. Du glaubst nicht im Ernst, dass David mit seinen Künsten, die er gelernt hat, mit Bären und Löwen, dass das geklappt hätte. Er hätte bestimmt 3 Anläufe genommen. Nein, da war Jesus gegenwärtig. Und hat gesagt, genug ist genug. Wenn deine Gedanken den lebendigen Gott verhöhnen, wenn deine Gedanken die Gemeinde permanent peinigen, wenn deine Gedanken Leiterschaft, Pastoren, andere Christen, andere Denominationen ständig runterziehen, ständig verurteilen, irgendwann ist genug und der Stein fliegt direkt in die Stirn dieses Riesen, weil der Riese hat nichts mit unserem Leben zu tun. Wir sind dazu da, dass das Reich Gottes sich entfalten kann, dass wir Salz sind in dieser Gesellschaft. Dass wir ein Segen sind für Menschen. Ich rief dieser Tage unser Bürgerbüro an, unser Gesundheitsamt. Und wir kamen sofort ins Gespräch. Und sie sagte, eigentlich würden Sie wahrscheinlich hier einen besseren Job machen als ich als Pastor. Ich sagte, nee, bleiben Sie mal da. Wir beten regelmäßig für Sie. Fing ihre Stimme an zu zittern. Das war ein ganz, ganz feines Gespräch, wo du einen Menschen aufbauen kannst, der hier in unserer Gesellschaft seinen Job macht. Einfach nur, weil du Wertschätzung bringst. Statt verurteilen, statt runtermachen, statt sich mit Dingen beschäftigen, Dinge posten, die einfach nur Bullshit sind. Lass uns als Christen hier von David lernen, dass wir auf den schauen, der Herr ist, der Stein Israels, der das Fundament, auf dem wir bauen können. Halleluja. Und er nimmt diesen Stein und er bohrt sich direkt in die Stirn des Goliaths und Goliath geht zu Boden. Und David geht hin, hat nicht mal sein eigenes Schwert in der Hand, benutzt Goliaths Hightech-Waffe und schlägt diesem Kerl den Kopf ab. Und das Widerliche kommt ja jetzt erst. Er fasst diesen Kopf am Schopf an und hebt ihn hoch. Und er trug ihn durch das Lager der Israeliten und der Soldaten und brachte diesen triefenden Kopf mitten in Jerusalem hinein, in die heilige Stadt, und legte ihm dem Saul auf den Tisch. Das ist eine Botschaft. Gott ist ein Gott für unser Volk. Wir haben Jesus in unserer Mitte, der größer ist als alle, die Vernichtung über Israel planen und haben und wollen und sprechen wollen. Und das gilt bis heute noch. Gott ist ein Gott, der voller Liebe für das Volk Israel ist und hat Israel aufstehen lassen und vor unseren Augen befreit er Israel, versorgt Israel, liebt Israel. Und gerade geht es ein bisschen durch die Medien. Mal sehen, ob das auch Teil der Erfüllung der Bibel ist. Aber Israel wird zum Segen sein für alle Nationen. Auch das muss geklärt sein im Herzen eines ganz normalen Christen. Wir haben Liebe zu Israel, weil wir den haben, der Israel liebt. Aber es gilt auch für uns. Ist das in deinem Kopf als Christ? Wenn du heute Israel anschaust, frage ich uns, ist das in deinem Kopf als Christ? Wie denkst du über das heutige Israel? Welche Gedanken sind in dir? Sind sie Riesen, die Gott, oder sind sie Gottes Gedanken, die ihn verehren? Verehren die Gedanken, die du über Israel hast, verehren die unseren gemeinsamen Gott? Oder spalten sie und führen in Polarisierung und tun eben das, was Chaosmächte tun? Gott liebt sein Volk, seine heutigen Juden. Er liebt dieses heutige Israel von ganzem Herzen. Und es ist immer noch sein Volk. Und das Gleiche gilt auch dir. Gott verlangt von niemandem von uns, Köpfe abzuschlagen. Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gedanken, die in unseren Köpfen sind. Aber aus dieser Botschaft sollen wir Verständnis erlangen. Wir kommen ja gerade von Ostern her, ja, und die Bibel sagt, schau auf das leere Grab. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, stimmt das? Und die Frage ist nicht, wie können wir die Riesen besiegen, sondern wie können wir im Sieg leben, den Jesus für uns erworben hat. Du wirst immer wieder über das reden, was du anschaust, immer wieder über das reden, was du vor Augen hast. Und was haben die Soldaten vor Augen gehabt? Goliath. Worüber sprachen sie den ganzen Tag? Goliath. Niederlage. Womit sind sie aufgewacht, schlafen gegangen? Goliath. Und was hat David vor Augen gehabt? Seinen großen Gott. Er fragt, wer ist dieser unbeschnittene Philister? Und Gottes Volk sagen, boah, dieser Gigant. Nein, er ist kein Gigant. Lass dich nicht. Frag dich nicht, was die Pandemie alles Schreckliches ist. Wir haben einen großen Gott, der hinter der Pandemie und über der Pandemie steht. In meiner persönlichen Bibellese kam ich vor Tagen zu diesen 12 Spionen im 4. Mose. Und ich war über eine Sache sehr, sehr erstaunt. Muss ich früher gelesen haben, aber wusste ich nicht. Dass jeder dieser 12 Spione mit Namen einzeln genannt wurde. Und beim Lesen ging mir auf, dachte, diese 12 Männer wurden auserwählt. Dann Israel war in der Wüste, sie sollten ins verheißene Land gucken gehen, wie es dort abläuft. Und sie trugen Entscheidungen in sich, von denen sie wahrscheinlich gar nicht wussten, wie langfristig und konsequent diese Entscheidungen mal sein werden. Sie kommen zurück und sie werden einzeln mit Namen genannt. Und ich dachte, jeder Einzelne hat Verantwortung für die Botschaft, die er ausspricht, wie er Menschen beeinflusst, ob es zur Ehre Gottes ist oder nicht. 10 Männer waren die Ursache dafür und sie sind bis heute mit Namen genannt, weil jeder Mensch Verantwortung hat für das, was er denkt, sagt und tut. Dass Israel nicht ins verheißene Land kam, nicht 40 Jahre lang. Nur 2, Kaleb und Josua, werden auch mit Namen genannt. Und was war da der Punkt? Sie sagten, was sie sahen. Die 10 sahen Riesen. Sie sahen befestigte Mauern, Schwierigkeiten überall. Alles nur Mist, alles nur negativ. Nur die 2 sahen ihren großen Gott. Sie sahen auch die Riesen, na klar, aber sie wussten im Herzen, unser Gott ist größer. Manche von uns sehen nur den ganzen Tag nur ihre Riesen. Und am Ende des Tages ist so viel Energie verloren gegangen im Ehren der Riesen. Und durch dieses Anschauen und immer wieder Nachdenken und immer wieder Reden über diese Riesen, merken sie gar nicht, dass sie diese Riesen verehren und anerkennen. Sage deinem großen Gott nicht, wie groß deine Berge sind, sondern sage deinen Bergen, wie groß dein allmächtiger Gott ist. Kennt ihr diesen Spruch? Sprich nicht immer zu deinen Bergen, dass du einen großen Gott hast, sondern sprich zu deinen Bergen, dass du einen großen Gott hast, der größer ist als sie. Aber nicht andersrum in den Gebeten. Bist du hingefallen, steh wieder auf, richte deine Krone und geh weiter. Wir haben einen allmächtigen Gott. Er öffnet Türen, wo keine sind, schafft Auswege aus Nöten, öffnet Augen zu erkennen, welchen Segen er im Wandern durchs Tal in unser Leben legt. Als David endlich in der Schlussphase dem Goliath entgegenkam, trat 45, sagte er, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Und 46, heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Nicht David wird, sondern der Herr wird dich ausliefern. Seht ihr das? Auch Vers 47 sagt es, denn Jahwe bestimmt den Kampf. Wo hat er das gelernt? Was hat er gemacht? Was war das? Wo kam das her bei David? Sein Job, sein Hirtenjob ließ es zu, dass er Zeit hatte, in seinen Nachtschichten Lieder zu singen, meditieren zu können über Gottes Wahrheiten, diese Wahrheiten für sein Leben zu erkennen, zu formulieren. Wenn wir uns in diesen Tagen beständig Zeit nehmen, uns mit dem Wort Gottes zu füttern, dann verliert das Schauen auf unsere Riesen seine Kraft. Wir nehmen an Erkenntnis zu, wir lernen zu schauen, den, der über alles ist. Ich wünsche uns so sehr, dass wir verstehen, dein Goliath muss fallen. Als Israel diese Plage der Schlangen in der Wüste hatte und Mose dann diese bronzene Schlange aufrichtete, was passierte dort? Er rief das Volk auf, schaut auf diese Schlange. Das war ein Zeichen für Jesus, aber es half dem Volk, von den Schlangen, von den Riesen wegzuschauen. Auf etwas anderes, nämlich Christus. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deswegen sagt Jesus immer und immer wieder, habt Glauben Gottes. Habt den Glauben an Gott. Darum geht hin, sagt er im Kapitel Matthäus 28, und lehrt alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Warum? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel. Unter diesem Ausspruch leben wir, arbeiten wir, bauen wir Familie, bauen wir Gemeinde, laden wir Menschen in unserem Landkreis ein. Unter dieser Prämisse, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nichts kann sein Wort stoppen, seine Gemeinde stoppen und nichts kann eigentlich unsere Lebenshaltung stoppen, dass wir auf dem vertrauen, der über uns steht. Diese Pandemiezeit ist eine Chance, um unseren echten Glauben zu trainieren. Und die, wo wir in Kontakt stehen mit denen, die, wo wir sehen, die isolieren sich, versuchen, wieder in die Gemeinschaft zu holen. Kommt zurück. Isolation ist immer eine grüne Ampel für den Feind. Ja, der Löwe geht umher und sucht, der da rumhängt. Was haben wir gelernt heute Morgen? Es gibt Riesen in unserem Leben. Zweitens, wir lernen uns zu unterscheiden. Riesen lähmen uns. Und die Perspektive Gottes ist, dass es ihn ehrt. Und drittens, Jesus lebt in dir. Du bist genauso eine Flasche und ich auch wie David. ohne Jesus. Reinhard Bonke hat immer gesagt, wir sind alles Nullen und Jesus ist die Eins. Und wenn Jesus sich vorne ranstellt, dann sind wir die Zehn. Oh, lass uns das echt verstoffwechseln, auch in der kommenden Zeit. Jesus, wir wollen hier beten und danken dir für dein Wort. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns die Punkte noch viel klarer rausschälst, als ich es jetzt hier geschafft habe. Dass wir doch erkennen, boah, du in uns, du wirklich in uns, macht den Unterschied morgen wieder auf der Arbeit. Im Anschauen deines Bildes werden wir verwandelt, Herr. Jesus, dass du doch kommen mögest und in unserem Herzen diese Botschaft nicht nur Begeisterung auslöst, sondern dass die Botschaft unser Leben verwandelt. Dass wir nicht als Überflieger, wir kommen nicht als Überflieger, wir demütigen uns unter deiner Hand, aber du bist da, Herr. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten, keinen Grund, schlapp zu machen, keinen Grund, sich zu ärgern, keinen Grund, sich aufzuregen. Wir segnen unsere Politiker, wir segnen die, die selber mit Ratlosigkeit kämpfen, wir segnen alle um uns herum. Es gibt keinen Grund, bitter zu werden, keinen Grund, depressiv zu werden. Du hast die Antworten, du hast Lösungen, Herr. Und bitte entfalte dich in unserem Herzen und vor unseren Augen in mächtiger Weise. So bete ich in Jesu Namen. Und ich finde, es ist ein guter Moment, dass wir jetzt zum Abendmahl greifen und das mit diesen Bechern zum Ausdruck bringen. Ganz persönlich, wir sitzen auf unserem Platz, wir sind vor dem Livestream. Und dieses Trinken des Bechers, des Kelches und das Nehmen dieses Symbolbrotes, das kannst du vereinen in ein Gebet, dein Gebet an deinen Herrn. Du, Jesus, wirst meine Riesen beseitigen, weil ich schaue auf dich. Ich spreche deine Sprache. Ich denke deine Gedanken. Ich fühle deine Gefühle. Jesus, wir segnen dieses kleine Becherchen hier. Du vermagst es, durch dieses Symbol hindurch, dich in unser Herz zu bewegen. Dich mit uns im Gebet zu vereinen. Reagier auf die Predigt, wenn du möchtest, im Gebet mit deinem Herrn. Feiere ihn in deinem Leben. Bekenne deine Schuld. Trenne dich von Sünde. Heb ihn hoch, nicht nur heute Morgen, sondern in die kommende Woche. In Jesu Namen. Amen.